Ja, wir lesen ja gerade das Matthäusevangelium und sind jetzt im 5. Kapitel angekommen. Es ist überschrieben die Bergpredigt und ist recht umfangreich. Das 5. Kapitel eines mit 48 Versen, sehr umfangreiches Kapitel. Und die Bergpredigt setzt sich dann noch fort im 6. und 7. Kapitel. Warum das so umfangreich ist, hängt einfach damit zusammen, weil hier Jesus einiges seinen Jüngern mitgeben möchte, was ihm wichtig ist, wo er klar eine Linie zieht. Und so hat es jemand mal gesagt, die Bergpredigt ist sowas wie ein kleiner Katechismus für die Jünger. Hier steht erstmal alles Wichtige drin, was sie auf jeden Fall wissen sollen. Und ich lese mal die ersten paar Verse vor. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Also einige haben ein bisschen die Stirn in Falten gelegt, das ist auch in Ordnung, aber das wird sich hoffentlich gleich ändern. Also da heißt es als erstes mal, wie immer habe ich drei Punkte. Der erste Punkt ist ganz einfach und ist der erste Vers. Als Jesus die vielen Menschen sah. Wir glauben ja, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Wir können also auch sagen, als Jesus heute die vielen Menschen sieht. Und wir dürfen es auf uns beziehen, indem wir sagen, wenn als Jesus dich und dich und dich und dich und auch mich sieht. Das heißt, wir sehen hier immer wieder, hier heißt es dann, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Dieses als Jesus die vielen Menschen oder als Jesus die Menschen sah, das kommt öfter vor. Aber meist steht dann dahinter was anders. Weiß es jemand? Ergänzt mal. Als Jesus die vielen Menschen sah, jammerte ihn oder hatte er Mitleid. Also vom Ursprungswort her heißt es sogar wirklich jammerte ihn. Da ging es ihm durch Mark und Bein. Also das ging ihm durch und durch. Und an einer Stelle oder an mehreren ist auch gesagt, warum es ihm so nahe ging. Weil sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und Schafe ohne Hirten sind einfach allen Unbilden ausgesetzt. Die haben keine Überlebenschance. Ja? Schafe sind nette Tiere, friedlich. Und na gut, wir wissen ja, wofür Schafe alle gut sind. Aber eines ist sicher, wenn sie keinen Hirten haben, dann stürzen sie ab oder verheddern sich im Dorngestrüpp oder werden Beute einfach von Raubtieren. Schafe brauchen einen Hirten. Und so kamen die Menschen Jesus vor. Und deshalb hat er Mitleid mit ihnen. Er hat Erbarmen. Und er schaut sie an. Ja? Er will ihnen nahe sein. Und deshalb betone ich das so, das ist das Erste und Wichtigste. Gott sieht dich. Gott kennt dich. Günther und Martin und jeden könnte ich jetzt aufzählen. Der kennt dich. Und das erzählen wir uns ja dann auch hier immer wieder. Er sieht mich, so wie Inge vorhin gesagt hat. Der Zettel war da und ich wusste, Gott sieht mich. Gott gibt mir immer wieder so kleine Zeichen, wo ich merke, er kennt mich, er sieht mich. Und das finde ich großartig, dass es hier immer wieder steht, auch hier wieder, als Jesus die vielen Menschen sah. Er sieht sie. Er sieht darin nicht ein Evangelisationsobjekt. Er sieht sich auch nicht als Kämpfer um Mannschaften für das Reich seines Vaters zu gewinnen. Nein, er sieht liebe Menschen, die er liebt. Das ist ein Riesenunterschied. Und er sieht nicht nur die vielen, die große Menge, sondern er sieht jeden Einzelnen. Also mir geht das auch oft so, wenn ich im Gottesdienst bin, in St. Paulus vorne am Altar und die ersten Strophen werden gesungen, dann singe ich die mit, aber dann weiß ich, da vorne rechts sitzt Judith und da sitzt der und da sitzt der und ich gucke mal und ich freue mich einfach, dass ich Leute auch einzeln sehe. Und wenn ich predige, ähnlich wie jetzt hier auch, dann gucke ich auch Einzelne an und ich spreche zu Einzelnen. Die anderen hören dann auch noch mit, ja. Und so ist Jesus, er kennt dich und er liebt dich und er hat dich im Blick. Und das finde ich so wunderbar, dass wir heute eben wissen, wenn Jesus uns anschaut, dann ist das immer verbunden mit Liebe. Der guckt nicht und sagt, na, wird denn die Waldraute alles richtig machen heute? Mal gucken. Als wenn er schon geradezu wartet, dass der erste Fehler passiert. Nee, Jesus hat ein Interesse, dass das Leben von Waltraud und jedem von uns gelingt. Er ist ein Freund der Menschen, heißt es mal in einem der Gebete. Er ist gut zu uns und er schaut auf uns und dieser Blick Jesu ist immer mit Liebe verbunden. Er möchte uns helfen, er möchte uns beistehen. Das ist das Erste, was ich euch von dieser Stelle heute Abend mitgeben möchte. Als Jesus die vielen Menschen sah, er sieht auch dich und er hat dir versprochen, ich bin bei dir jeden Tag deines Lebens. Und deshalb, was immer passiert, wende dich an ihn. Das ist schon das Erste. So, jetzt kommen wir zum Zweiten, wo es da heißt, selig die Trauernden, selig die beschimpft werden, selig die verfolgt werden. Da denke ich mir, naja, holla, sag das mal jetzt den Christen im Irak. Das ist nicht so richtig gut, ne? Da geht vieles schief und so ist das hier auch nicht gemeint. Es ist hier wirklich ein Trostwort an Christen in der Bedrängnis. Und zwei Dinge gilt es dabei zu beachten. Es ist zum Beispiel hier, einmal auch gesagt dann, ihr habt gehört, also Jesus stellt das gegenüber, das steht nachher im 38. Vers, auch noch im 5. Kapitel jetzt hier, dass Jesus stellt die Einstellungen des Alten Testamentes dar und setzt dann die Antithese. Und da sind mehrere Dinge genannt, also zum Beispiel, du sollst nicht töten, und Jesus sagt, nur Moment mal, das sowieso nicht. Aber auch wenn du nur schon drastisch bist auf deinen Bruder, ist das nicht in Ordnung. Oder hier sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leiste dem, der euch Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Da bin ich immer wieder gefragt worden, ob man denn die Bibel so wörtlich nehmen darf. Und manche sagen, nö, das geht ja gar nicht. Und an der Stelle haben sie sogar recht. Man kann die nicht nach deutschem Denken und preußischer Genauigkeit eins zu eins dieses hier umsetzen. Als erstes Mal muss man sagen, dieses alttestamentliche Auge für Auge und Zahn um Zahn, das war schon ein Mittel zur Verhältnismäßigkeit. Das hieß nämlich, wenn mir im Streit einer einen Zahn ausschlägt, dann haue ich ihm nicht den Kopf ab oder mache die ganze Sippe oder das ganze Dorf platt, sondern es soll verhältnismäßig bleiben, was wir heute ja auch kennen in der Rechtsprechung. Also das war schon im Vergleich zu allen Völkern drumherum, war das im Judentum schon mal nicht schlecht. War gut. Aber Jesus sagt, das ist viel zu wenig. Du sollst überhaupt keine Rache und Vergeltung üben, will Jesus damit sagen. Und bringt dann dieses Beispiel, wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Und ähnlich ist es ja davor, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus, heißt es hier. Also als ich das heute vorbereitet habe, dachte ich mir, ich will mir gar nicht vorstellen, wie ich das machen würde. Aber es macht ja auch keiner. Oder wenn dich dein Arm oder deine Hand zur Sünde verführt, hack sie ab. Würde das so wörtlich genommen, dann wären ja ziemlich viele Einarmige zur Zeit Jesu da gewesen. Und Einäugige auch. Und wenn das zweite dann auch noch sündet, dann bist du blind. Nee, so ist es nicht gemeint. Das ist, und das ist, glaube ich, mal wichtig zu wissen auch, es gibt eine semitische Sprechweise. Und wenn Jesus dieses so sagt, dann meint er natürlich nicht den Hang zur Selbstverstümmelung, sondern Jesus will damit sagen, es ist absolut wichtig. Und die semitische Denk- und Sprechweise kleidet das dann in ein Bild. Also wir mit deutscher Denken und Genauigkeit würden sagen, nun hör mal gut zu, das ist absolut wichtig. Übe keine Rache. Das würde aber zur Zeit Jesu überhaupt keiner verstehen. Warum ist das, was heißt denn absolut wichtig? Wenn Jesus und ähnlich natürlich die Rabbinen den Menschen was vermitteln wollen, was absolut wichtig ist, dann greifen sie auf solche Bilder zurück. Und dann wusste jeder, wenn ich mir einen Arm abhacken soll, das Auge ausreißen soll, das lässt besser. Es wird auch an einem, ich war mal im Streitgespräch mit jemandem, der sagte, die Bibel muss in jedem Wort, weil es ja Wort Gottes ist, eins zu eins übernommen werden. Und dann kamen wir auch auf diese Stelle. Man war immer noch nicht wirklich überzeugt. Und dann sage ich, guck mal, jetzt zeige ich dir mal noch eine weitere, die auch in dem fünften drin steht. Dieses mit dem, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn das eine Empfehlung wäre von Jesus, dass wir das wirklich tun, würden wir Gewalt und Willkür Tür und Tor öffnen. Das ist das Erste. Aber ich sage, wenn du meinst, dass Jesus das so wirklich eins zu eins umgesetzt haben möchte, würdest du denn sagen, dass Jesus das dann selber lebt? Ja, sagt er, auf jeden Fall. Ich sage, siehst du, und jetzt geht die Falle zu mit Johannes 18, 22. Bei seiner Verhandlung sagt nämlich Jesus dem hohen Priester was und einer der Diener schlägt Jesus. Und dann sagt Jesus, also da heißt es dann hier 18, 22, auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte, redest du so mit dem hohen Priester? So, dann müsste ja Jesus die andere auch noch hinhalten. Die eine Wange hat er eine gekriegt, die nächste bitte hinhalten, tut er aber nicht. Er stellt ihn sofort zur Rede und dann heißt es, Jesus entgegnete ihm, wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Das heißt, er gebietet hier der ungerechtfertigten Gewalt Einhalt. Und er stellt ihn sofort zur Rede und genau das ist das, wo Jesus sagt, schlag nicht zurück, aber weise das Unrecht zurück. Und das ist genau, da siehst du, das ist genau diese semitische Sprechweise, wo Jesus eben dann das in dieser Weise nicht tut, aber er tut das, was gemeint ist, nämlich dem Unrecht Einhalt zu gebieten. Und das gilt es immer wieder auch zu beachten in der Bibel überhaupt. Letztes Mal hatte ja Judith das vierte Kapitel und auch da siehst du, selbst bei der Versuchung des Widersachers kommen zwei Versuchungen und nachdem er merkt, er kann bei Jesus da nicht landen, sagt er, spring von der Zinne des Tempels, denn es steht in der Schrift. Und Jesus hätte ja sagen können, ja, das steht da, dann will ich mal springen. Nee, Jesus sagt, es gibt noch eine andere Stelle in der Schrift und auf die beziehe ich mich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Denn wenn es vom Widersacher kommt, kann es nicht gut sein, selbst wenn es ein richtiges Schriftzitat ist, mit dem er sein Handeln unterlegt. Und von daher gilt es immer wieder genau zu gucken, die Schrift im Ganzen zu sehen und deshalb lesen wir ja immer wieder die Evangelien, damit wir immer mehr spüren, wie denkt, wie fühlt, wie handelt Jesus, um so aus dem Gesamt heraus uns dann von ihm leiten zu lassen und auch Entscheidungen zu treffen. Es ist manchmal verheerend, wenn einzelne Verse aus dem Alten, oftmals aus dem Alten Testament, herausgenommen werden und da wird ein ganzes Lehrgebäude draufgesetzt. Das kann man dann manchmal in den Zeitungen lesen von sektenähnlichen Gemeinschaften, die sich total abkapseln. In Chile war mal eine jetzt in Süddeutschland und. Die beziehen sich dann oft auf eine einzelne Stelle und setzen die dann eins zu eins um. Der einzige Haken ist, es entspricht nicht dem Leben und es entspricht auch nicht der Bibel. Und so gilt es halt immer wieder zu schauen, was ist semitische Einkleidung und was ist der Kern, der für uns auch heute gültig ist. Und hier in der Bergpredigt sehen wir eben eine ganze Reihe von Dingen, die dann eine Einkleidung sind, aber der Kern stimmt. Also was jetzt Rache anbelangt, was Liebe zu den Feinden anbelangt. Jesus möchte immer wieder, dass wir allen Menschen unsere Liebe weitergeben. Das ist der Kern. Oder wenn du alle Aussagen hier jetzt auch der Bergpredigt nimmst, dann kommt es immer wieder darauf an, dass Jesus sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder diese goldene Regel, was du möchtest, dass die anderen dir tun, das tu doch selber ihnen auch. Also das sind schon so Maßstäbe, an denen wir uns orientieren können. Aber dennoch ist es mal gut, auch dieses fünfte Kapitel in Ruhe zu Hause zu lesen und zu sagen und mich zu fragen, was heißt das für mich? Zu der Einkleidung gehört auch, dass zum Beispiel jetzt hier Matthäus eine Bergpredigt aus den Aussagen macht, während es bei Lukas deutlich weniger ist und bei Lukas heißt eine Feldpredigt. Kann man natürlich auch sagen, was ist es denn nun, Feld oder ein Berg? Na gut, Jesus ist ja nicht auf den Berg gegangen, das war ein kleiner Hügel, jedenfalls im Vergleich zum Harz. Ja. Und das ist im Grunde auch wieder die Einkleidung, es ist ja ziemlich egal, wo Jesus die Worte sagt, ob im Feld bei Lukas oder auf dem kleinen Hügel bei Matthäus. Das ist dann immer wieder auch die Aussageabsicht des Evangelisten. Also wir haben ja schon jetzt auch in den ersten Kapiteln gehört, dass Matthäus ganz besonders für Juden schreibt. Und für Juden war das Alte Testament wichtig. Und wenn die Berg hörten, dann dachten die natürlich sofort an Mose und Sinai und dass Mose auf den Berg gegangen ist, hat für das Volk gebetet und Gott hat ihm die Gebote gegeben. So, und Matthäus will damit sagen, hey Leute, hier ist wieder einer auf dem Berg. Ja, wie die hörten, Bergpredigt, da spitzten die schon die Ohren. Und Matthäus musste da gar nichts weiter sagen, sondern brauchte nur, indem er das so benennt als Rahmenbedingung, sagt er damit indirekt und sehr direkt, hier ist der neue Mose. Hier ist der, der in letzter Gültigkeit Wort Gottes auslegt. So wie Mose das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, so führt dieser Jesus uns aus der Knechtschaft der Sünde heraus. Das sind manchmal auch diese Bilder, womit eine Aussage ist. Zugleich gilt es, dann aber nicht alles zu relativieren. Die Rahmenbedingungen, die bildhaften Aussagen, die können wir relativieren und in Bezug setzen zum Kern. Ich kenne aber wieder andere Christen, für die ist dann alles bildhaft. Das geht auch nicht. Ja? Und deshalb gilt es immer wieder zu schauen, was ist der Kern, der gilt. Ja? Also Jesus hat wirklich Blinde geheilt. Für Leute, für die alles bildhaft ist, die sagen, ja, die inneren Augen gingen auf. Das heißt, er hatte eine Erkenntnis. Nee. Also der hat wirklich Blinde geheilt und sie konnten sehen. Ja? Tut Jesus auch durch die ganze Geschichte. Das andere gilt aber auch, ich kann nicht jeden einzelnen Vers sagen, so ist er, hat er passiert, denn dann müsste ich ja fragen, ja, was ist es denn nun? War Jesus auf dem Berg oder war er im Feld? An einer Stelle kann er nur gewesen sein. Aber das ist unsinnig. Es ist beides mal eine Einkleidung für die Worte, die Jesus den Leuten vermitteln will. Also ist das Zweite, immer den Bezug des einzelnen Verses zu haben und das hängt einfach auch damit zusammen, dass es ja heißt, und das Wort ist Fleisch geworden. Also in Jesus wird Gottes Wort Mensch. Und das kann es ja immer nur zu einer bestimmten Zeit sein. Ne? Eben zur Zeit Jesu. Mit den Denkgewohnheiten, mit der Sprache, wie die Leute sie eben überhaupt verstehen konnten. Sonst hätte Jesus gar nicht Mensch werden brauchen. Wenn er Hochdeutsch gesprochen hätte, hätte ihn keiner verstanden. Wenn er Mittelhochdeutsch gesprochen hätte, heute würde ihn auch keiner verstehen. Wenn er heute käme, müsste er Hochdeutsch sprechen, sonst versteht ihn keiner. Aber er ist ja gekommen und ist verstanden worden. Das hängt einfach mit der Menschwerdung zusammen. So, jetzt noch kurz den dritten Punkt. Die ganzen Seligpreisungen basieren eigentlich darauf und machen nur Sinn, also wenn zum Beispiel heißt, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Sie werden getröstet werden hier auf Erden, ja, aber in der Vollendung im Himmel. Und Silvia hat es ja vorhin schon mal gesagt, es ist so wunderbar zu wissen, mit Jesus kommen wir in den Himmel. Da gibt es noch viel mehr Freude, als es hier gibt. Da werden alle Tränen, wie es in der Offenbarung heißt, abgewischt. Und das ist auch mal gut, sich zu fragen, habe ich das auf dem Schirm? Habe ich das im Blick? Dass unser Leben hier irgendwann endlich ist und wir uns an Jesus halten und er uns die Wohnung beim Vater bereitet hat. Also es gibt unterschiedliche Zeiten. Ich merke bei mir selber auch, ich bin ein Kind meiner Zeit und sehr diesseitig. Sehr diesseitig. Ich brauche Gottes Hilfe für alles Mögliche im Hier und Jetzt. Und das ist ja auch richtig. Was ich aber auch brauche, ist die Perspektive, ich muss hier nicht alles erreichen. Sonst wird das Leben auch sehr anstrengend. Alles hier erreichen zu wollen und den Traum eines erfüllten Lebens zu haben, kann schnell zum Albtraum werden, weil ich alles reinpacken muss. Einfach zu wissen, mein Leben ist hier eine bestimmte Zeit und dann geht das Leben aber weiter im Himmel. Und ich merke immer wieder, das haben nur ganz wenige Menschen auf dem Schirm. Einem bin ich mal begegnet, einem befreundeten Baptistenpfarrer. Wir haben uns einfach ausgetauscht, wie wir zum Glauben gekommen sind. Und ich habe mir so erzählt, dass Jesus meinen Lebensdurst stillt. Guckt er mich ganz groß an und sagt, wie? Das war schon alles? Ja, ich sage, das ist bei mir alles. Mehr habe ich leider nicht. Was war es bei dir? Na, sagte er, das hätte doch mich überhaupt nicht interessiert. Mir geht es eigentlich gut. Ich könnte auch ohne Gott auskommen. Bin glücklich verheiratet, habe zwei Töchter, alles läuft rund. Wozu brauche ich Gott? Ja, ich sage, ja, wieso bist du dann Pastor geworden? Naja, sagt er, es geht doch um die Ewigkeit. Es geht doch darum, ob ich in die Hölle komme oder in den Himmel. Das ist doch die einzig entscheidende Frage. Da sagte ich, huch, das bewegt mich wieder gar nicht. Wenn ich mein ganzes Leben mit Jesus lebe, warum soll ich in die Hölle kommen? Nein, ich bin sicher, der Siegeskranz liegt für mich schon bereit und ich komme in den Himmel. Da guckte der mich wieder an. Also es war ein interessantes Gespräch. Der ist so eine Generation vor mir. Der konnte gar nicht fassen, dass wenn ich Gott um die Erfüllung des Lebens bitte, dass das für mich ein Grund sein könnte, mich an Gott zu wenden und zu sagen, dass Jesus der Herr meines Lebens sein soll. Und ich konnte gar nicht fassen. Ich sagte ihm dann, du musst einfach verstehen, ich bin Jahrgang 51, ich bin noch in Missionspredigten groß geworden als Kind, wo ich geradezu das Feuer der Hölle habe knistern hören, in so Franziskaner-Patres. Ich sage, jetzt kommst du mit deiner Hölle an. Also, ja, sagt er, das müssen wir doch viel mehr ins Evangelistische reinbringen. Ich sage, bleib mir bloß vom Hals mit deiner Hölle. Ich sage, da kannst du die Katholiken mitjagen. Ich sage, ich treffe immer noch Leute, die darunter leiden. Aber er als Baptist ist eben jetzt ein Feuriger, der die Leute darauf hinweisen will, dass sie sich entscheiden müssen zwischen Himmel und Hölle. Und zwar hier und jetzt. Ich sage, na gut, mach mal sehen, wie es dir in ein paar Jahren geht. Aber er ist davon ganz überzeugt. Das war für mich ganz überraschend. Ja. Also ich stehe mehr so in der Mitte und sage, klar gibt es einen Himmel und eine Hölle und wir sollten alles tun, um in den Himmel zu kommen. Aber ich komme in den Himmel nicht durch meine Taten, da bin ich ganz auf Luthers Seite, sondern weil Jesus mich erlöst hat und den Platz für mich bereitet hat. Steht doch im Johannesevangelium, hat man doch erst. Der Platz beim Vater ist bereitet, wenn wir mit Jesus gehen, der Siegeskranz liegt bereit, das Essen ist auch schon bereitet, na alles Paletti. Wir brauchen nur noch sterben. Ja. Ja, klar, das ist natürlich... Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, klar. Jesus braucht dich ja auch noch hier. Aber Paulus war manchmal auch in so einem Zwiespalt, der sagt, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Will ich hier weggehen in den Himmel? Oder, na, sagt er dann mal, ich bleibe wegen euch. Ist auch nett. Und von daher stehe ich selber so in der Mitte, ich brauche Gott hier und jetzt für all die Dinge, die wir vorhin auch gehört haben. Und das fand ich sehr nett in einer kleinen Karte. Und damit möchte ich schließen, das bringt es nochmal so humorvoll auf den Punkt, wie ich selber auch denke und wofür ich Gott und seinen Heiligen Geist brauche. Nämlich für eigentlich alles, hier und jetzt. Und dass er mich dann in den Himmel bringt, da bin ich mir sicher. Also da bin ich mir wirklich sicher und für jeden von euch auch. Wenn wir Jesus als Herrn des Lebens angenommen haben, wenn wir uns von seinem Heiligen Geist leiten lassen, mal besser, mal schlechter. Aber das Entscheidende ist, Ich möchte, dass Jesus der Chef meines Lebens ist. Basta. Dann weiß ich, wo ich ankomme. Und dafür brauche ich ihn. Jeden Tag. Und das kommt hier in dem kleinen Text zum Ausdruck, der da heißt: Lieber Gott, bis jetzt geht es mir heute gut. Ich habe noch nicht getratscht und auch noch nicht meine Beherrschung verloren. Ich war noch nicht gehässig, fies, egoistisch oder zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Geld habe ich auch noch nicht sinnlos ausgegeben. Aber in ungefähr einer Minute werde ich aus dem Bett aufstehen und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Das ist doch nett formuliert, ne? Ich weiß, ja, wenn ich aufstehe, ab dann brauche ich Gottes Hilfe. Ja. Und dann so lange, bis ich wieder ins Bett gehe. Und dann brauche ich noch seine Hilfe, dass ich wirklich im Frieden schlafe. Also ich brauche ihn eigentlich 365 Tage im Jahr und an jedem Tag 24 Stunden.